Willkommen bei einer neuen Folge Good Friends and Great Adventures, der International Ocean Film Tour Stories Podcast. Ich bin euer Host Max Sonnitsch und spreche heute mit der Gründerin von Bracenet, Madeleine. Wir sprechen darüber, was Madeleine und Benjamin initiativ dazu gebracht hat, sich ihrem Great Adventure zu stellen, wie die Prozesse bei Bracenet aussehen, welche Challenges die beiden auf dem Weg erlebt haben, und wir beantworten die Frage, warum uns das Problem mit den Netzen auch in Deutschland betrifft. Und bevor wir loslegen, die International Ocean Film Tour ist das Filmevent für alle, die das Meer lieben. Einzigartige Dokus auf der großen Leinwand und Geschichten von Menschen, die uns inspirieren, aber auch daran erinnern, dass wir die Welt, in der wir leben, schützen müssen. Alle Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Lasst uns gemeinsam eintauchen. Let's go!
Moin Madeleine, schön, dass du bei uns bist.
Moin, schön, dass ich da sein darf.
Wir fangen den Podcast immer mit der Frage an, what are you doing?
Ich sitze gerade vor einem Haufen Netze, den du jetzt nicht sehen kannst, weil ich dachte, ich filme mich separat, um ein bisschen was zu zeigen, aber halte ich sonst gleich nochmal rein. Mache ich jetzt einfach mal ganz kurz, weil dann ruschel ich nachher nicht
sehr
so.
Sehr gerne.
Um mal so ein bisschen die Vielfalt der Netze zu zeigen. Ich sitze gerade im Netquarter im Hinterhaus am Jungfernstieg, im alten Kunsthaus und hoffe jetzt gleich ganz viel aus dem Nähkästchen plaudern zu können, weil das immer sehr schön ist, nochmal so ein paar Sachen Revue passieren zu lassen und die mit der Außenwelt zu teilen.
Das glaube ich sofort. Wir sind auch mega gespannt. Und bevor wir aber starten, fände ich es cool, wenn du dich einmal selber kurz vorstellst.
Ich bin Madeleine von Hohenthal. Ich bin, ja, wie du schon gesagt hast, Gründerin von Bracenet. Ich komme ursprünglich aus der Werbewelt. Ich habe meinen Mann Benjamin und Mitbegründer damals bei Jungformat kennengelernt. Ich bin ursprünglich Fotografin und Kauffrau für Marketingkommunikation gewesen und danach Artbuyerin über mehrere Jahre und habe ganz zum Schluss, als die Idee zu Bracenet kam, das Artbuying bei BBDO in Berlin geleitet. Und Benjamin war damals Marketingleiter bei Bosch. Und dann hatten wir einen lebensverändernden Urlaub zu Bracenet. Und sind dann am Küchentisch nebenberuflich gestartet, ganz alleine, gebootstrapped mit 0 Euro Startkapital und einer Idee, die Welt verändern zu wollen. Und jetzt sind wir 9 Jahre später und was alles passiert ist, erzähle ich jetzt gleich.
So spannend und so cool. Und du hast gerade schon gesagt, es gab diesen Urlaub und ich habe mich gefragt, und du wirst davon gleich was erzählen, diesen einen Moment. Wie seid ihr beide oder wie bist du aufgewachsen? Hat Wasser schon immer irgendwie im entferntesten Sinne eine Rolle gespielt? War es schon immer ein großer Teil von deinem Leben?
Ja, insofern, dass die Urlaube, die damals stattgefunden haben, alle in Timmendorf in einem kleinen Bungalow stattgefunden haben und meine Urlaubserfahrungen sich auf die Ostsee damals ja, verlagert haben sozusagen. Deswegen habe ich da auch noch eine ganz besondere Verbindung, auch vor allen Dingen, was den Schutz angeht und die ja auch besonders schützenswert ist. Ansonsten haben Benjamin und ich eigentlich nur Urlaube am Meer gemacht, würde ich sagen. Also die Berge sind auf der Reise dahin mal dabei, aber ansonsten sind wir immer ans Wasser gefahren und sind auch eher ein bisschen ja, ich sag jetzt mal urbaner unterwegs. Also wir brauchen nicht viel, haben meistens, wenn dann, einen Rucksack auf dem Rücken gehabt und irgendwo uns einen Roller gemietet und haben eher die Umgebung mit erkundet. Jetzt haben wir ein Kind, jetzt sieht das ein ganz kleines bisschen anders aus, aber wir haben gerade den ersten Urlaub auf einer Remote-Insel hinter uns und würden sagen, wir machen es auch wieder. Also Wasser spielt eine große Rolle, hat früher, würde ich sagen, ja, im Rahmen der Urlaube stattgefunden. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich jetzt super wasseraffin oder wassersportaffin in jüngeren Jahren war. Also ich fand es natürlich toll, da Urlaub zu machen, aber die Faszination und das Wissen dahinter, das kam definitiv erst Mitte der 20er.
Okay, okay. Ja, ich meine, das ist ja häufig so, glaube ich, für, ich sag mal, im Surfen sagt man immer landlocked, Surfende beziehungsweise jetzt nicht Surfende, dass der, ja, das Wasser häufig dann, außer man wohnt halt direkt an der Nordostsee, einfach eher so ein Thema ist, dem man im Urlaub begegnet und dann ist das immer schön und dann hat man da immer diese ganzen Highlights, fährt zurück und was dann, ich sag mal, unter der Oberfläche häufig passiert oder außerhalb der Touri-Saisons, das kriegt man ja dann häufig, wenn man das nicht im Alltag mitbekommt, ja einfach gar nicht so mit.
Ja, Wattwandern gab es noch, wenn ich mich jetzt so erinnere. Da war dann halt kein Wasser mehr da, aber meine Großeltern hatten in Büsum eine Wohnung damals und genau, also die Nordseeküste generell, Nordsee und Ostsee war so meine Heimat im Jahr, was so das Meer anging.
Ihr seid seit 2018 Partner der International Ocean Film Tour. Kannst du dich noch daran erinnern, wie ihr zur Tour gekommen seid, wie die Tour zu euch gekommen ist?
Ja, klar. 2018 hast du gesagt, ne?
Ja.
Das war das erste Jahr, wo wir komplett selbstständig waren. Also Benjamin ist im Januar dazu gekommen und ich war gerade ja ein bisschen mehr als ein halbes Jahr komplett raus aus dem Job. Also da haben wir es vollberuflich gemacht und da sind wir eine GmbH geworden, also auch ein richtiges Unternehmen. Und ihr hattet uns angefragt, bin ich der Meinung, wenn ich das richtig entsinne. Und dann kam es erstmal zu einem Meeting und bis dato wussten wir so ein bisschen vom Hörensagen, was ihr macht, und haben dann aber relativ schnell festgestellt, dass so ein paar Kooperationspartnerinnen von uns, damals war das, glaube ich, Guillaume Neary und seine Frau, ja, und die damals auch auf dem Titel waren, soweit ich mich erinnere. Und ja, und dann sind wir in Austausch gekommen, dann war irgendwie klar, it's a match, wir haben so viele gemeinsame Kontakte, lasst uns was gemeinsam machen. Und wir haben damals auch die Beute gesponsert, glaube ich, in diesem Jahr, die es gab, die dann auch auf die Spendenziele der einzelnen NGOs eingezahlt haben. Und genau, für uns war das das erste Mal damals auch so groß auf der Leinwand irgendwo gesehen zu werden und ist seitdem auch immer wieder ein Homecoming. Also wir treffen jedes Jahr viele Leute, die wir auch unterhalb des Jahres sehen und freuen uns ja wahnsinnig über die Kooperation und auch über die Fans, die wir dazu gewonnen haben und die wir austauschen konnten auch mit euch.
Absolut. Und wir sind quasi jetzt schon direkt von dem Punkt Good Friend zu eurem Punkt Great Adventure gekommen, Bracenet. Du hast gerade schon gesagt, und da würde ich gerne gleich noch mal ein bisschen tiefer einsteigen zum Thema erstmal Teilzeit nach der Arbeit, vor der Arbeit und dann dieser Übergang zur Vollzeit. Aber magst du vielleicht einmal runterbrechen, was Bracenet genau macht?
Mhm. Wir upcyclen Fischernetze. In erster Linie. Und wir haben mal angefangen mit dem Armband, mit dem sogenannten Bracenet statt dem Bracelet. Und das ist auch bis heute unser Hauptkommunikator und unser größter Treiber und größter Geschichtenerzähler, weil es einfach jeder am Handgelenk trägt. Mittlerweile sind ganz viele andere Produkte dazu gekommen. Und wir sind immer die, wenn Unternehmen was Nachhaltiges machen wollen, dann fangen wir an mit dem sogenannten Bracenet. Und am Ende gehen wir dann aber raus und bestücken mittlerweile Flugzeuge mit unseren Fischernetzen, wo dann Magazinnetze daraus werden, oder upcyclen den Hallenboden von diversen Sportvereinen oder hängen auch unsere Fischernetze ins Stadion bei Werder Bremen und kreieren Fan-Editionen. Also wir fangen meistens mit kleinen Sachen an, weil Unternehmen erstmal eine Idee brauchen, wie man mit Nachhaltigkeit anfängt, und dann sind die erstmal ganz kurz überfordert, weil wir mit der Tür ins Haus fallen und so einen ganzen Strauß an Ideen meistens präsentieren, wo wir uns vorstellen könnten, dass es bei denen funktionieren könnte oder die auf der Suche danach wären, und dann geht es dann meistens in die Umsetzung und auch eine langfristige Zusammenarbeit im Laufe der kommenden Zeit dann.
Ja, ich kann mir vorstellen, dass bei all den ganzen Fischernetzen, die zu einem Lebensende kommen, dass man nur mit Armbändern da einiges zu tun hätte, und das wusste ich zum Beispiel gar nicht mit den Flugzeugnetzen. Das heißt, das sind die Sachen, die quasi, wenn man sitzt, auf dem Sitz vor einem unten, wo die Board-Up-Magazine drin sind, immer festgemacht werden.
Ja, also es hat ganz klassisch angefangen mit dem Bracenet als im Boardshop-Verkaufsprodukt, im Duty-Free. Und wir haben es geschafft, damals die erste plastikfreie Verpackung im Boardshop einzuführen im Duty-Free. Das gab es damals noch nicht. Die Rotter hatten Sichtfenster, wo man das Produkt durchsehen kann. Und nachdem das passiert ist, haben wir irgendwann ganz lange, da kommt das Manifestieren wieder so ein bisschen durch, darüber geredet, dass man ja die Bordmagazine daraus machen kann. Und wir haben das auch ganz oft erzählt. Und dann hat sich irgendwann der Sitzhersteller Recaro bei uns gemeldet, der die ganzen Flugzeuge mit den Sitzen dann bestückt. Und genau, dieses Jahr auf der Flugzeugmesse wurde der erste Prototyp präsentiert. Und genau, und jetzt werden die serienmäßig verbaut. Und da steht dann natürlich auch klar auch dran, dass es mal ein Fischernetz war. Aber damit können wir natürlich ganz andere Mengen verarbeiten. Und unser Ziel ist es auch nicht, aus allen Fischernetzen der Welt Produkte zu fertigen. Aber es ist ein guter Türöffner. Und man muss sagen, damit finanzieren wir uns auch, weil Vorträge sind noch da, die uns finanzieren, aber durch das Produkt können wir überhaupt erst unsere ganzen auch Präventivmaßnahmen weltweit umsetzen und auch die Bergung mitfinanzieren.
Ich finde das super spannend, dass du das eben gesagt hast, dass man so großen Unternehmen vielleicht anhand eines Armbands, was ja dann noch recht simpel ist, erstmal so ein bisschen erklären muss, was kann Nachhaltigkeit denn eigentlich und wie kann das aussehen, ohne nicht gleich Greenwashing zu sein, weil ich das Gefühl habe, das ist auch immer super, ein super schmaler Grad. Und dann habt ihr beide natürlich, wie du es eben gesagt hast, ja auch irgendwie den richtigen Hintergrund, um dann mit der Vermarktung und der Ideenumsetzung da irgendwie ins Gespräch einzusteigen. Bevor das Ganze aber angefangen hat, so groß zu werden, und auch bevor es ein Teilzeitprojekt war, gab es ja einen ganz bestimmten Urlaub. Und vielleicht können wir einmal zurückgehen zu dem Start eures Abenteuers, nämlich zu diesem Urlaub auf Sansibar, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Nehmt uns doch gerne mal mit. Wo kam euch der Gedanke dazu und wie lief diese Situation damals ab?
Das war erstmal ganz großes Glück, dass wir da überhaupt gelandet sind, weil wir waren chronisch pleite, obwohl wir 60 bis 80 Stunden in der Werbung gearbeitet haben, kann man ja auch nochmal dazu sagen. Und ich habe 3 Urlaubsziele vorgeschlagen und wir sind immer schon gerne weit weg gefahren oder geflogen, einfach um so wirkliches Urlaubsfeeling zu haben und auch um nicht zu arbeiten, weil wir schon beide Workaholics sind. Und wenn man schlechte Internetverbindungen hat, das war damals natürlich auch noch ein bisschen was anderes, damals rede ich schon so, dann hat das ein bisschen besser funktioniert. Und dann habe ich 3 Ziele vorgeschlagen und ich hatte Benjamin, also für mich muss es immer zu Ende recherchiert sein, deswegen hatte ich das zu Ende recherchiert und ich war mit allen 3 Zielen 100% fein und habe dann gesagt, okay, das sind die 3 Möglichkeiten, du darfst dir eine aussuchen, so und so viel Zwischenlandungen haben wir und da geht's hin. Und das kostet es und ja, genau. Und dann waren da 3 Ziele, ich weiß nicht mehr, was die anderen beiden waren, und Sansibar dabei und oder Tansania generell. Und Benjamin hat sich dann dafür entschieden und dann sind wir über Kenia geflogen und nach Sansibar geflogen und hatten da eine kleine Lodge, die direkt am Strand war und wir waren in der Nebensaison da am Yambiani Beach und wenn man da ankommt, wir haben ja gerade eben vorher schon kurz gesprochen über die Taxisituation. Ich hatte so Plüsch unter den Füßen und im Radio lief Diamond Platnums. Es roch süßlich im Taxi und einfach nach Urlaub, diese warme Welle kam einem entgegen. Und dann waren wir in der Unterkunft und ich erinnere mich ganz doll daran, dass wir morgens so diese Jalousien aufgemacht haben. Wir sind nachts angekommen und man so erschlagen war von diesen Tönen der Farben draußen, dieses Türkis, Weiß und ist absurd. Ich habe sowas in meinem Leben vorher noch nicht gesehen. Ich war noch nie an solchen Traumstränden auch unterwegs. Und wir haben dann in der Unterkunft gewohnt. Ich habe Fotos für die gemacht und dafür haben wir die günstiger bekommen, weil sonst hätten wir uns die gar nicht leisten können. Und dann sind wir da immer am Strand rumgelaufen. Es gab auch nicht viel, weil es eben Nebensaison war. Es war alles zu, man konnte nicht kiten oder sonst irgendwas, sondern wir sind da rumgelaufen und geschnorchelt und auch getaucht. Und ich weiß nicht, so ab Woche, wir waren insgesamt 4 Wochen, glaube ich, unterwegs und so ab Woche 2 sind wir so ein bisschen weiter rausgetaucht und das Wasser ist ja sehr türkis und sehr klar und dann haben wir das erste Mal im Wasser Netzwände gesehen, die wirklich so diese Neonfarben haben und da stehen wie so eine Wand und man gesehen hat, das gehört da irgendwie nicht hin und das ist ein krass langes Netz und wer fischt denn damit überhaupt, weil die Leute, die wir kennengelernt haben, können gar nicht so viel Fisch essen, wie der da drin hing. Und es waren auch schon sehr viele tote Tiere in dem Netz, das hat man gesehen, dass es da auch schon länger war. Und dann haben wir angefangen, darauf zu achten und haben sehr schnell festgestellt, dass in der Umgebung auch im Wasser noch sehr viele Netze waren und später dann auch in den Korallen auf Sansibar, wer da schon mal war, sieht auch am Strand diese Korallen, die sich so ein bisschen über den Strand rüberwirbeln und überall hing Netz drin und auch diese krass farbenfrohen Netze. Und unter Wasser haben wir dann angefangen, die Tiere zu befreien, die da noch drin waren, die noch gelebt haben. Und da erinnere ich mich auch noch gut dran, weil da eine besondere Krabbenart war, die ich nie wieder danach gesehen habe. Das ist so eine weiße Gespensterkrabbe. Ich weiß nicht, wie sie genau heißt. Ich habe sie danach noch nicht wieder gefunden. Die hatte so Flossen an den Beinen. Und die sind dann so weggeschwommen, wenn wir die freigelassen haben. Und ja, das war irgendwie damals schon so das ein besonderes Erlebnis irgendwie. So, das war dann unsere Nachmittagsaufgabe, Krabben und Fische und Seesterne und was auch immer da alles verheddert war, aus diesem Netz rauszufummeln. Dann sind wir auf dem Rückweg noch fast ertrunken, weil das Wasser ist sehr, sehr flach, wenn man Richtung Wellenkamm schwimmt. Und mit der Flut, wir sind schon ganz gute Schwimmer und wir hatten auch Flossen mit, unterschätzt man das auch da sehr doll, obwohl das sehr flach aussieht, hatten wir Mühe, wieder zurückzukommen. Das war dann ganz gut Glück, dass wir uns so gegenseitig auch noch abgeschleppt haben. Also das habe ich auch noch gar nicht erzählt, glaube ich. Man sagt ja immer, so besondere Erlebnisse, die den Puls hochtreiben, bleiben sowieso näher in der Erinnerung. Vielleicht hat das auch dazu geführt, dass wir irgendwann dann auf die Idee gekommen sind. Naja, und dann sind wir am Strand langgelaufen und haben auch aus den Korallen diese Netze immer weiter rausgesammelt und haben uns halt natürlich irgendwie auch darüber unterhalten. Und wir spinnen bei sowas immer ganz gerne rum. Und damals waren so Glücksarmbänder gerade modern, so diese, die abfallen, diese dünneren. Und dann hatte ich mir das ins Handgelenk gehalten und dann hat man mir gesagt, das ist kein Bracelet, das ist ein Bracenet. Und dann haben wir so keine Ahnung, angefangen uns Bracelets zu basteln. In dem Urlaub gab es dann auch das erste Bracelet. Und nach ein paar Tagen meinte er dann irgendwie so, save the seas, wear a net. Und das ist jetzt bis heute unser Claim. Das darf auch niemandem erzählen, dass es so entstanden ist, weil das einfach cheesy und irgendwie nicht echt klingt, aber es war so. Und ja, dann sind wir mit einem Rucksack voll Netzen nach Hause geflogen und haben natürlich da irgendwie, vielleicht kann man das nochmal zu sagen, das war noch eine andere Zeit, was so Plastikmüll anging. Da gab es noch nicht so viel am Strand, also schon mal vereinzelt und es war auch schon bekannt, dass Plastikflaschen irgendwie viel im Meer sind. Aber man hat da gemerkt aus den Unterhaltungen, wir waren ja relativ lange da und es war ja ein kleines Team auch in dem Hotel und auch in der Umgebung, dass das ein massives Problem ist mit den Netzen. Also wir haben die natürlich auch gefragt, wie das da aussieht, warum die da sind und so. Und die auch gesagt haben, es ist nicht von denen, das ist von den großen Vessels. Das sind halt die Trawlernetze von der Großfischerei und die zerstören auch deren ja, Lebensgrundlage. Und dann waren wir auch in Stone Town auf diesem Fischmarkt. War auch ein ganz schönes Erlebnis, weil da sind keine Touris gewesen, gar nicht zu der Zeit. Und ich war die einzige Frau. Ich habe mich dann natürlich auch bedeckt. Da flogen dann echt so die Fischstücke und Schuppen durch die Gegend, sodass ich wirklich benetzt war nachher mit den ganzen Fischschuppen. Das war ganz interessant. Und da haben wir aber relativ schnell mitbekommen auch, dass da auch irgendwas nicht stimmt, weil die Leute, der Fisch wurde da zubereitet, das waren alles Einheimische, die da waren und die sehr gekämpft darum haben, wenn neuer Fisch aus dem Wasser kam und jemand mit neuem Fisch ankam, diesen zu bekommen. Also sei es für die Hotelanlagen, man hat gesehen, da waren auch Leute dabei in Uniform, also auch aus den Hotels, aber auch Privatleute, dass es nicht einfach war, auch damals schon anscheinend genügend Fisch zu bekommen, wo man ja denkt, da schwimmt ja alles Mögliche rum, das kann ja nicht das Problem sein. Genau, und deswegen hatten sie es irgendwie bis zum Schluss durchgehend beschäftigt und dann sind wir mit den Netzen nach Hause, haben dann die Sachen, die wir hatten, dort verschenkt an die Leute, die wir kennengelernt hatten und haben dann einen Rucksack komplett voll gemacht mit Netzen. Und dann sind wir in Kenia nochmal in die Bedrulle gekommen, dass wir mit Waffen abgeführt wurden, weil die irgendwie, keine Ahnung, dachten, dass das Drähte von einer Bombe sind oder so, weil man fliegt ja normalerweise auch nicht mit Netzen im Rucksack zurück und das sah sehr komisch aus auf dem auf diesem Scanner, wo dann die Koffer ja durchlaufen. Ja, und dann mussten wir uns erstmal erklären, warum wir mit Müll zurückfliegen, weil die dachten halt auch, ja, also das ist ja auch ein Luxusreiseziel, muss man ja schon auch sagen, für viele ja, dann so in diesen fancy Lodges dann irgendwie und das ist nochmal ein anderes Thema da auch mit dem Verhältnis zu Arm und Reich, muss man selber wissen, weiß ich jetzt nicht, ob ich da nochmal Urlaub machen würde, aber generell, ja, war das halt ein Problem, erstmal damit wegzukommen und dann hatten wir die zu Hause liegen und dann war so, was machen wir jetzt damit und dann klar, ist man wieder in seinem Job drin und dann hat uns das aber nicht mehr losgelassen. Und wir haben getrennt voneinander immer wieder angefangen zu recherchieren und geguckt, was gibt's da schon? Gibt schon Leute, die rausholen? Und haben wirklich jede Woche irgendwas Neues dazu gefunden, außer viele Leute, die dagegen was machen, sondern eher die Problematik. Es gab damals 8 Google-Einträge zum Thema Geisternetze und so nach einem halben Jahr haben wir dann, oder nicht ganz, nach 5 Monaten haben wir Healthy Seas und Ghost Diving dann gefunden. Und das sind ja jetzt bis heute auch unsere Partnerinnen und haben denen dann da unsere Idee präsentiert. Das war so der Anfang.
Das sind so ein paar Sachen, die mir da in den Kopf kommen. Einmal, dass das Leben vor Ort, klar, dass die Netze sich da verfangen, ist eine Sache. Aber das, was du dann gesagt hast, dass durch eben diese Trawler teilweise die Lebensgrundlage für viele Einheimische genommen wird, weil da alles leer gefischt wird. Ich habe das in Situationen, ich war, glaube ich, gar nicht so weit weg von euch, 2014 in der Nähe von Mombasa im Süden, in Diani Beach, und habe da 3 Monate in der Schule so ein kleines Mini-Volontariat gemacht. Und die Farben und die Situation, die du beschrieben hast, das ist, glaube ich, alles relativ ähnlich. Aber auch da war es tatsächlich so, weil das Riff eben genau, ich war nicht auf Sansibar, aber genauso wie du das beschrieben hast, das ist so ein flüssiger Übergang zum Strand. Und auch da hatte sich damals relativ viel schon verfangen. Und wenn man versucht, irgendwie da mit den Einheimischen dann drüber zu sprechen, so wie so die Situation ist, dann war das relativ häufig eigentlich genau das, was du auch gesagt hast, dass sie nicht so richtig wissen, wie sie damit umgehen sollen und dass es nicht von denen ist, sondern sogar für die halt irgendwo noch eine Gefahr darstellt. Sei es jetzt, weil die großen Trawler dann so nah da an den Riffen rumfahren oder eben, weil sie halt die Fische vor der Nase wegfischen. Und das finde ich wirklich so eine Sache, die, ja, die kriegt man ja dann nur mit, wenn man an solchen Zielen, sage ich jetzt mal, Urlaub macht. Und wir haben vorher, glaube ich, schon mal darüber gesprochen. Häufig ist es halt eben so, die Situation als Deutscher, dass man halt irgendwie nur den direkten Bezug zum Meer hat, wenn man im Urlaub ist und solche Dinge dann eben, glaube ich, schnell in Vergessenheit geraten. Weswegen ich es so genial finde, dass ihr dann gesagt habt, wir machen Armbänder daraus oder wir fangen mit Armbändern an, weil das halt ein Ding ist, was man tagtäglich irgendwie am Handgelenk trägt und dann quasi stetig daran erinnert wird.
Ja, dass daraus ein Unternehmen wird und auch was für Ausmaße das annimmt und auch was uns für Hürden begegnen, war da natürlich noch nicht klar. Also wir hatten zwar einen Namen und es gab auch eine Idee, aber das war eher so, keine Ahnung, wir haben damals nicht wirklich viele Social-Projekte betreut, also außer so die klassischen, ich spende mal an irgendeine Organisation, würde ich sagen, waren wir jetzt vorher nicht super nachhaltig oder auch supportive unterwegs. Und es war natürlich ein krasser Ausgleich auch zu sagen, wir machen irgendwie was Gutes und haben ja auch gemerkt, dass das auch gut ankommt, nicht in Form von, das habt ihr aber gut gemacht, sondern Verein selber, also weil wir haben ja einfach Werbung gemacht, ne? Und ich erinnere mich ans letzte Meeting, bevor ich gekündigt habe, dass ich mich mit 12 Leuten, die aus New York und UK zugeschaltet waren, 3 Stunden darüber unterhalten habe, ob die Suppe auf dem Herd orange oder rot sein soll. Und das war dann so der kurz davor, bevor ich gekündigt habe. Und ich dachte halt so, nee. Was das kostet, dass wir hier alle sitzen und über was für eine Scheiße wir uns hier unterhalten. Also Daseinsberechtigung, ob das jetzt rot sein darf oder nicht und auch Konkurrenz, völlig fein. Und ich habe meinen Job wirklich auch unfassbar doll geliebt und kann den auch gut. Aber ich kann den auch gut übertragen auf Bracenet und man kann auch mit guten Sachen coole Ideen umsetzen. Das muss man halt nicht dann in der Form machen, aber damals völlig Daseinsberechtigung für das, was ich gemacht habe, will ich gar nicht in Frage stellen, aber das war so, das ist so sehr auseinandergedriftet von dem, was da passiert ist, was wir dann in der Freizeit gemacht haben, irgendwie so Tag und Nacht, dass das irgendwie auch nicht mehr vereinbar war. Und dann hatten wir ja irgendwann auch, ich würde mal sagen, so dass nachdem wir dann mit Healthy Season Ghost Diving gesprochen haben und dann auch Netze von denen bekommen haben, ein halbes Jahr wirklich auch eigentlich gar nicht mehr geschlafen. Ne? Also haben dann angefangen, so einen Webshop zu bauen, das haben wir noch nie vorher gemacht. Wir haben Logo-Entwicklung erst selber gemacht, haben uns dann noch Leute aus der Werbung, die wir kannten, noch dazugeholt. Alles überhaupt erstmal dem Gesicht zu geben, auch zu recherchieren, mit Leuten zu sprechen, überhaupt da erstmal Fuß zu fassen und erstmal zu wissen, was ist eigentlich das Problem, wie können wir da wirklich was gegen machen. Weil uns, was uns klar war, war, wir machen jetzt nicht Armbänder daraus und verkaufen die, das ist eine ganz süße Sache, weil dafür haben wir auch zu viel zu tun und dafür waren wir, glaube ich, auch zu sicherheitsverliebt, jetzt irgendwie zu sagen, also wir kündigen, war da ja noch gar nicht so richtig Thema, ne? Also dass wir unseren Job verlassen, der ja schon auch gut bezahlt war und auch wenn wir viel gearbeitet haben, den ja auch schon ganz gerne gemacht haben und schon auch aus einer Zeit ja noch kommen, wo man jetzt nicht einfach seinen Job kündigt und guckt mal, was dabei rumkommt. Und wir hatten jetzt auch kein finanzielles Polster, wo wir das hätten irgendwie groß erlauben können, ne? Also das, das war dann schon so, dass es klar war, wenn wir das machen, dann soll das irgendwie einen Impact haben und dann müssen wir es ein bisschen größer machen und dann reicht es nicht, dass wir irgendwie ein paar Armbänder fertigen und die verkaufen dann, ne? Sondern wir wollen da gegen das Problem was machen.
Auf jeden Fall. Und das ist euch ja sehr gut gelungen. Und du hast eben schon gesagt, ihr habt angefangen damit. Die Netze habt ihr selber mitgenommen im Rucksack mit dem kleinen Malheur, mit dem zweiten Moment, sag ich mal, der den Puls in die Höhe hat treiben lassen. Und dann habt ihr, hast du jetzt schon 2-3 Mal gesagt, Healthy Seas, No Fear, Ghost Diving, also es waren am Anfang ja dann Geisternetze, es sind mittlerweile nicht nur Geisternetze und ich habe mich gefragt, wart ihr nach diesem initialen Urlaub selber noch in, ich sag mal so Bergungsmissionen involviert, weil ihr am Anfang gesagt habt, wir gehen selber los und gucken, wo finden wir jetzt, sag ich mal, innereuropäisch oder in Deutschland die Netze oder war das direkt so, dass ihr gesagt habt, okay, wir fokussieren uns auf das, was wir in Anführungszeichen gut können, die Vermarktung, die Entwicklung vielleicht auch und kaufen die irgendwie dazu oder werden die dazu gekauft oder nimmt man die einfach ab?
Also der Seefahrerromantik, die wir am Anfang gedacht haben, dass wir die haben, die hatten wir nicht. Also wir waren schon mit auf Bergung, aber wir haben auch relativ schnell gemerkt, wir sind nicht die Taucherinnen, die 350 bis 500 Stunden haben. Es ist saugefährlich. Es sind meistens Tiefen um die 30 Meter oder mehr. Man ist eine Stunde, zwei unten. Das hat nichts mit, wir tauchen in einem Riff und gucken uns bunte Fische an zu tun. Sondern das ist harte Arbeit und das ist auch saugefährlich und du musst halt auch Erfahrung haben und die hatten wir, also Benjamin hat super viel Taucherfahrung, ich hatte nicht so viel Taucherfahrung und aber auch wir beide, das ist wie ein Beruf, du musst das lernen, also auch wenn das für viele als Hobby gestartet ist, haben die einfach sehr, sehr viel Taucherfahrung, sodass das Tauchen im Schlaf passiert und die das auch gewöhnt sind, ne, dass das alles Routine ist und das wirklich dann auch gearbeitet werden kann, weil sonst können die sich halt auch selber verfangen unter Wasser, das heißt, das wackt schnell schnell klar, dass wir da nicht mit Bergen und so, wie wir die irgendwie aus dem Wasser geholt haben oder eingesammelt haben auf Sansibar, machen wir das nicht. Wenn wir die jetzt selber einsammeln, dann holen wir die meistens mit dem Transporter ab. Ansonsten organisieren wir die Transporter einfach aufgrund der Größe der Netze oder holen die auch mal selber ab. Natürlich, wenn wir Kooperationen haben mit Sea Shepherd oder jetzt mit Robert Maglehmann oder so, die wissen meistens nicht, wo sie dann damit hin sollen. Die holen die zwar raus, aber dann kriegen wir die dann von WWF, von Greenpeace, von, die wissen dann nicht, wo sie damit hin sollen. Und dann werden wir mittlerweile häufig angerufen und dann holen wir die ab oder organisieren dann eben einen Transport. Kommt auch immer darauf an, wie dreckig die Netze sind. Auch ob wir die direkt abnehmen und ob wir die dann hier in den Keller am Jungfernstieg bringen oder in unser Lager beim WMBF in Neumünster. Das muss man immer mal gucken und immer individuell entscheiden.
Und dann heißt es also, dass ihr quasi immer jetzt die Netze zukauft von den und oder bekommt von den unterschiedlichen Organisationen?
Nee, wir, also die sind eher froh, wenn wir die nehmen. Das kostet ja auch unfassbar viel Geld, die zu transportieren und den Transport auch zu organisieren, die zu reinigen. Also bis sie dann hier sind, ist es halt kein Garn, was aus dem Supermarkt kommt, sondern die sind halt häufig auch stark verunreinigt. Die werden oft gekerchert, müssen in der Sonne ausgelegt werden. Die werden in der Waschmaschine nochmal gewaschen, manche werden nochmal gekocht oder gebürstet oder müssen nochmal begraben. Werden oder Knoten müssen rausgenommen werden, weil es das Originalnetz ist. Und wir bekommen einmal die Geisternetze nach wie vor von Ghost Diving. Mittlerweile sind die in 16 Ländern aktiv, auch durch unsere Spenden. Und dann entscheiden wir immer individuell, macht das in die Netze hierher zu holen oder die auch anderen Kreisläufen zuzuführen, zum Beispiel zur Pelletierung, wo dann, kennt man ja auch jetzt mittlerweile, Skateboards, Brillen oder irgendwas draus gemacht werden. Oder gehen die zu Aquafil und wird daraus Garn gemacht unter anderem. Und das entscheiden wir immer individuell. Oder kann man mit den Netzen wirklich gar nichts mehr anfangen, weil die so ineinander verheddert sind. Du hast manchmal 100 Plastiksorten auf einem Haufen und das muss manuell auseinandergedröselt werden mit der Hand. Das kostet auch Geld und Zeit. Das macht ja auch keiner. Und das heißt, das entscheiden wir immer dann. Das sind dann die Geisternetze, die eben rumgegeistert sind. Und dann nehmen wir mittlerweile auch End-of-Life-Netze, so schimpfen wir die. Wir wollten da eine Unterteilung machen, weil das eben kein Netz war, was umhergegeistert ist, sondern einfach ein Netz ist, was zwar gefischt hat, aber keinen weiteren Nutzen mehr hat oder defekt ist. Und das nehmen wir dann von den Fischereien direkt ab. Da haben wir ein Netquarter bei uns auf der Seite. Da kann man nachgucken, was für Anforderungen die Netze haben müssen, damit wir die nehmen. Und dann kann man Kontakt mit uns aufnehmen. Und dann nehmen wir die Netze ab, wenn wir die so bekommen, so, weil der Transport auch je nach Ländergrenze teurer sein kann. Das ist Sondermüll, den wir transportieren. Manchmal dürfen wir den auch gar nicht transportieren. Es wird jedes Jahr neu entschieden in der EU. Und dann kann auch mal ein Netz, wir haben jetzt gerade für ein Netz aus der Türkei, das Black Sea, mehrere tausend Euro, ich glaube es waren nachher 3 oder sowas, nur für den Transport des Netzes, waren nur 57 Kilogramm Netz hierher bezahlt. Und da ist noch nichts mit passiert, das war relativ sauber, Gott sei Dank. Oder auch wenn das von Dänemark hierher kommt, dann wird es natürlich auch deklariert und dann muss man gucken, was die Zollbestimmungen sind. Und die Fischereien kriegen von uns als Anreiz Geld für die Abnahme, also damit sie die eben nicht mehr illegal entsorgen oder sie teuer entsorgen müssen, was ja vorher der Fall war, dass sie die auch zum Recyclinghof bringen konnten. Deswegen sind sie ja auch illegal im Wasser gelandet, weil es eben auch teuer ist. Jeder kennt das. Allein wenn man eine Waschmaschine wegbringt und dann entsorgt mal so ein kilometerlanges Netz, das kann sehr teuer sein, dann bekommen die dafür auch einen Kilopreis von uns. Also je nach Qualität des Netzes auch, aber das hilft natürlich auch. Es darf nicht so lukrativ sein, dass sie ihre Netze verkaufen an uns und wir das Netz abkaufen. aber das muss so sein, dass die sich halt eben melden und bisschen was dafür bekommen und nicht noch on top Geld bezahlen müssen. Und das funktioniert mittlerweile ganz gut in Kroatien, in Irland, in Portugal, genau.
Verrückt, ja, es gibt ja dann schon auch den Ansatz hier in Europa auf jeden Fall. Da gibt es auch, glaube ich, die ein oder andere Mission, auch mit Sea Shepherd in der Ostsee, wo wir gleich vielleicht nochmal kurz was zu sagen können. Ich würde gerne nochmal kurz Bezug zu meiner Heimat nehmen, und zwar die Westküste Frankreich, da um Biarritz die Ecke herum, ein bisschen weiter im Norden, Lelon, viele lange Strände. Und die meisten, die da mal außerhalb der Hauptsaison Urlaub machen, sehen das. Es gibt wirklich gerade nach großen Stürmen richtig viel Müll und wirklich auch viele Netze. Meistens sind das aber immer nur so kleinere, verknotete Stücke, die von Hand groß oder kleine Fitzel bis, weiß ich nicht, wie riesig sind, aber jetzt nicht so riesig große Netze. Und du hast das eben schon gesagt, die müssen per Hand entknotet werden, weil klar, ich habe auch Netze mitgenommen, ich habe die auseinandergefiddelt, ich habe meiner Tochter daraus ein kleines Armband am Strand zusammengeknotet, was sie ganz cool fand, und dann hat sie das so motiviert, immer neue Netzstücke zu sammeln. Aber Kann man diese kleinen Restteile überhaupt noch verwenden? Werden die dann noch anders von euch aufbereitet oder braucht es eine gewisse Grundvoraussetzung, auch was die Zersetzung des Netzes angeht, damit man damit noch ein Produkt herstellen kann?
Na, meistens sind die nach der Reinigung, also sie sind natürlich nicht immer so sauber und haben diese krassen Farben, sondern die müssen schon häufig mal gereinigt werden. Aber die Stücke, die man findet, jetzt auch speziell an der Küste, dann auch in Frankreich, die sind schon häufig auch so sauber. Ich würde sie trotzdem immer noch mal spülen, weil häufig, wenn sie rumgeschwommen sind oder auch an der Küste anlanden und dann irgendwie in der Schaumkrone sind, da sind ja auch einfach, das ist ja auch all der ganze Schmodder von den Schiffen irgendwie dran. Deswegen, ich würde es auf jeden Fall immer sauber machen, bevor ich es ans Handgelenk mache. Genau, bei größeren Kooperationen testen wir sowas auch. Aber genau, es ist halt so, dass die Sachen, die am Strand gefunden werden, also wir bekommen auch viele Netze von Kundinnen, die durch die Bracelets darauf aufmerksam werden, am Strand ein Netz finden. Das kann auch mal so ein Knäuel sein, wie ich das jetzt hier habe. Und das wird dann per Post hierher geschickt. Und daraus könnte man jetzt schon mal eine Kollektion machen, die auch dann online kommt. Also wir haben auch, oder machen wir, glaube ich, bis jetzt aktuell auch noch, dass wir auch einzelne Stücke eingeschickt bekommen und daraus dann eins an Sonderfertigungen auch fertigen. Das ist aber ein enormer Aufwand, den wir jetzt nicht dauerhaft anbieten können. Deswegen haben wir die DIY-Box auch rausgebracht. Das sind Verschlüsse, die wir erfunden haben, die ohne Kleber und ohne unseren Primer auskommen, womit man sich selber quasi sein Beach Cleanup machen kann. Da sind 1 bis 3 Verschlüsse drin und kann dann auch mit der Familie oder mit Freunden zusammen Beach Cleanup machen, sich sein eigenes Bracelet basteln mit den Sachen, die man zu Hause hat, mit Anleitung. Und genau, das ist dann eher der Gedanke, wenn du das findest, ein Beach Cleanup zu machen, das sauber zu machen, richtig zu entsorgen, den Müll und dir dann gegebenenfalls vielleicht sogar selber dein eigenes Bracelet zu basteln. Und wenn das aber ein größeres Stück ist, dann nehmen wir die auch entgegen. Da kann man uns ein Foto schicken, das eben wie gesagt die Snapquarter auf der Seite und dann nehmen wir auch Netze von Kundinnen an. Genau. Aber ja, es kommt überall her, es gibt nahezu keinen Strand mehr, selbst die entlegensten Strände, wo wirklich gar kein Tourismus stattfindet, sind, also es ist ja wirklich auch in allen Gräben, die, wo nicht mal irgendwie annähernd in der Nähe irgendwie Touristen sind, dass das alles voll ist mit Müll. Das ist halt einfach leider so.
Ja, das ist absolut, absolut Wahnsinn. Und ich meine, das Problem von Geisternetzen ist, glaube ich, klar, was es mit sich bringt. Auf unterschiedlichsten Ebenen, sei es Mikroplastik, später, wenn es sich vollends zersetzt hat, mehr oder weniger, beziehungsweise dann natürlich die Gefahr für das ganze Wildlife drumherum. Und wir haben vor 3, 4 Folgen mit Peter Hammerstedt gesprochen, Kapitän der Bob Barker und Leiter of Campaigns von Sea Shepherd Global. Und er hat erzählt, dass die in der Antarktis rund 72 Kilometer Netz aus dem Wasser gezogen haben und mitgenommen haben. Kann man ungefähr sagen, wie viel Müll, wie viel, also in Form von Netzen, im Meer schwimmen oder ist das einfach so eine riesige?
Es gibt ja so Zahlen, die immer wieder erhoben werden. Das sind ja auch super alte Zahlen mittlerweile, die teilweise aus 2018, 2019 sind. Es werden ja immer mehr. Also es gibt eine Vermutung aktuell aufgrund der Zusammenarbeit mit den ganzen NGOs, also sei es Sea Shepherd, WWF, Ghost Diving, Heart Disease, oder auch den ganzen Projekten, die jetzt den Müll rausholen, vor allen Dingen, weil die ja sehen, wie viel davon Netz ist. Also deren Zahlen sind eher 80% des gesamten Mülls, der in diesen Teppichen ist, den man auch unter Wasser hat, sind Fischereiequipment. Die offiziellen Zahlen sind 46%. Die Zahl ist, glaube ich, von 2018 vom WWF damals erhoben worden. Und wir glauben auch, dass es mehr ist, weil es einfach, genau, wie du schon sagst, wir wissen, an jedem Wrack, was betaucht wirkt, geht ja auch nicht blind raus, weiß man, dass da ein Netz ist und das ist wirklich alle 3 Wochen hängt da ein neues Geisternetz, was, wo man vorher war. Deswegen sind die Präventivmaßnahmen so wichtig, also es bringt nichts. Es ist wichtig, die Netze rauszuholen, weil die zu Mikroplastik werden, auch nicht erst in 600 bis 800 Jahren, was alle sagen, sondern das passiert halt eher, weil durch Sonneneinstrahlung, Salz, je nachdem, wo das Netz halt auch ist, wie viel Strömung da ist, oder ob es angelandet wird, findet man ja überall schon die ganzen kleinen Stücke, das dauert nicht so lange. Weiß man ja auch gar nicht, Plastik gibt's ja erst seit Ende des 18. Jahrhunderts und Fischernetze aus Kunststoff erst seit Mitte des 19. Jahrhunderts. Genau, aber es ist absurd viel. Also es ist wirklich, es ist nicht in Worte zu fassen, wie viel da drin ist. Und es kommt halt da, also die Ursache ist, dass es da drin landet, weil die entsorgen natürlich nicht ihre teuren Netze, sondern Netze können auch mal 500.000 Euro kosten, so ein Trawler-Netz, ne? Die sind schon auch teuer in der Produktion. Nicht alle natürlich, kommt auch total drauf an, wie groß die sind und welche Art von Netz das ist. Dass die natürlich, der Fischbestand geht zurück, man muss an Wracks und an Korallen fischen. Es wird natürlich auch alles eruiert, wo viel Fisch ist, wo man dann auch das Netz reinlässt. Aber deswegen gehen die natürlich auch verloren, weil die sich dann festhaken und der Kapitän ja nicht von Bord runtergehen kann und dann sagen kann, mein Netz hängt hier fest, und wenn dann illegal gefischt wird, natürlich noch viel weniger, dann gucken die eher, dass sie wegkommen und ein anderes Netz rauswerfen. Das machen dann eher die kleinen Fischereien, die sich dann eher auch melden und sagen, ich habe mein Netz hier verloren, könnt ihr mir helfen, das wiederzubekommen? Und dann macht man das, wenn man dann dagegen ist, natürlich auch. Oder dass man es halt reparieren kann. Ja.
Ach krass, das heißt, es ist aber schon so, das ist dann natürlich ein total spannender Punkt, dass dann proaktiv kleinere Fischereien dann auf einen wahrscheinlich eurer Partner zugehen, wie zum Beispiel Healthy Seas, und sagen, ey, könnt ihr uns helfen, das sind die Koordinaten, und dann, oder wie läuft das ab?
Ja,
und dann
auch auf uns mittlerweile, weil wir eben das Netquarter haben, weil die NGOs gar nicht das so doll bewerben, dass sich jetzt auch jeder meldet, wo er ein Netz gefunden hat. Es gibt auch so ein paar App-Entwicklungen dazu, die funktionieren so lala. Es gibt eine vom WWF, da muss ich mal wieder reingucken, habe ich jetzt ein bisschen länger nicht geguckt. Und auch noch eine von einer asiatischen Uhrentauchmarke, dass wenn Taucherinnen runtergehen, dass sie eben angeben können, wo die Netze sind, dass man das weiß. Aber die Taucher, die wir, also die finden, wie gesagt, jedes Mal ein Netz und wissen ja auch, wo sie runtergehen müssen, damit Netz gefunden wird. Aber es gibt auch schon so Tagging-Apps, wo man das angeben kann, auf welche Art von Müll da ist. Und ja, mittlerweile auch ein paar Clean-Up-Aktionen, die ja auch einen großen Stil aufräumen. Und dann gibt es halt eben diese Pacific Garbage Patches, wo man ja weiß, oder diese Strudel, wie viele es davon gibt mittlerweile, wie groß die sind. Also ist ja absurd, die sind ja, das sind ja Länder. Dreimal Deutschland oder was war das, ein Teppich, und es ist halt einfach, man kann sich das einfach nicht vorstellen, es hört nicht auf, man kann gar nicht so weit gucken, wie Müll und Netze im Meer sind, und das Gefährliche ist halt einfach, dass die ja für immer weiter fischen, ne? Also da hat ja keiner was davon mehr dann im Endeffekt.
Komplett. Und ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, dass irgendwie, ich sag mal, für uns jetzt als deutsche Zuhörende vielleicht ja mit einem lokalen Bezug zu machen, um auch halt nochmal zu zeigen, okay, vielleicht ist der Ansatz hier was Lokales, um dann wieder Aufmerksamkeit für irgendwie die großen Weltmeere zu bekommen. Und ihr habt da unter anderem mit Sea Shepherd was gemacht in der Ostsee. Und ihr habt ja immer verschiedene Kollektionen. Kannst du uns mal kurz das anreißen, wie das dann abläuft mit der Kollektion und der Mission vom Schiff bis zum fertigen Band?
Bracelet? Ja, also es ist immer total unterschiedlich. Also was wir immer gerne machen, Sea Shepherd ist jetzt ja eine lange Agenda da, und wir kennen einfach auch super viele Leute davon und wissen halt auch, was für Aktionen die machen. Und wir hängen uns da gerne an Kampagnen dran, weil man eben weiß, wofür das Geld eingesetzt wird. Es auch einfacher ist, das zu kommunizieren, auch zu betiteln, wie teuer sowas dann ist und was dann mit der Spende auch gemacht wird. Und natürlich dann auch ein Netz da ist, was dann auch in der Kooperation geborgen wird und was wir dann weiterverarbeiten können. Und es ist super viel in der Ostsee, sind ja auch die Schweinswale gefährdet, sehr, sehr doll. Und die werden dann geborgen, und dann wissen wir meistens schon an den Tagen, wo das stattfindet. Das heißt, wir wissen eigentlich auch meistens schon, dass was rausgeholt wird. Und dann fahren wir dahin und zerlegen manchmal vor Ort noch mit deren Team und unserem Team noch die Netze. Manchmal nehmen wir die auch komplett mit. Und dann nehmen wir die meistens erstmal mit nach Neumünster, und da kärchern wir die dann und entscheiden dann, können wir das gesamte Netz verwenden, schneiden wir die Leinen raus. In den aktuellen Kollektionen ist es sehr häufig, dass es die Leashes sind, die an den Netzen dran befestigt sind. Also auch an den Nylon-Netzen sind so Leinen dran, wo dann Schwimmer dran befestigt werden, die wir dann verwenden können. Und die sehen meistens auch, wenn die aus der Ostsee kommen, nicht schön aus. Also die sind wirklich saudreckig, weil die Ostsee einfach auch saudreckig ist, weil das Wasser ist ja ein geschlossenes Meer, was ja einfach wenig Bewegung hat zu vielen anderen Meeren. Und deswegen muss man die schon doll sauber machen. Und häufig sind es auch nicht nur die HDPE-Leinen, die da sind. Die sind so ein bisschen stofflicher, das heißt, da hängt dann auch alles drin, ne? Die müssen dann wirklich doll gereinigt werden. Und da haben wir jetzt auch gerade welche online. Also wer da gucken mag, ist jetzt gerade eine Kollektion draußen. Und dann gibt's halt Zusammenarbeiten mit Sea Shepherd Australia zum Beispiel. Es gibt ja auch einzelne Ländereien, die auch einzelne neue Teams bilden. Und wir haben eine Australierin oder zwei Australierinnen bei uns im Team, die dann auch im Urlaub dahin fahren und mit denen Kontakt aufnehmen und mit denen sprechen und auch die Netze teilweise mitnehmen oder auch dort verpacken oder den Transport organisieren. Und dann kommt auch mal eine Kollektion von Übersee hierher. Das ist aber nicht die Regel, dass wir jetzt alle Netze von da hierher bringen, aber da hatte sich das eben ergeben, weil Anne sowieso da war, und die verarbeiten wir dann hier weiter, und dann kann man dann eben auch den Standort bewerben und auf die aufmerksam machen, weil gibt ja auch Leute, die da Urlaub machen. Das ist natürlich auch attraktiv generell, aus seiner Urlaubsregion das Netz am Handgelenk zu tragen und vor allen Dingen die Region auch zu supporten, weil in dem Fall geht natürlich auch die Spende zu Sea Shepherd Australia. Genau, und dann kann man da wieder viele Projekte finanzieren, nicht nur die Geisternetzbergung, sondern generell alle Meeresschutzprojekte, die da angeschoben werden. Also bei uns hat es immer irgendeinen Mehrzusammenhang mit den NGOs, mit denen wir zusammenarbeiten. Und das ist aber dann eben NGO-übergreifend. Das ist das Schöne, da können wir unpolitisch sein. Wir sind nicht unpolitisch, wir haben sehr, kann man auch nicht, man hat da einen sehr klaren Standpunkt zu vielen Dingen. Aber wir können mit allen zusammenarbeiten und haben halt nicht dieses, wir brauchen Donations, sondern wir können für euch was produzieren aus eurem Müll und ihr wisst nicht, wo ihr damit hin sollt und für euch noch Spenden generieren damit und können natürlich dadurch auch deren Community nutzen, um auf uns aufmerksam zu machen, die dann vielleicht auch nochmal ein Weihnachtsgeschenk bei uns kaufen und dann eben unsere Arbeit damit eben auch finanzieren, weil wir haben viele Projekte, die wir aus eigener Tasche, alle Vorträge, die wir machen, gerade an allen Schulen, unser Kinderbuch, was wir gemacht haben oder zum Beispiel beim Euromainz Wirtschaftsgipfel der EU hier und war die Vertreterin der Fischerei, die da auf der Bühne steht und spricht, wo du dir halt denkst, in der EU sind 23 Millionen Fußballfelder von mehr und ich stehe da und ich finanziere das mit meinem Mann und privat. Also wir haben in den letzten Jahren viele Millionen Euro Umsatz gemacht und die sind ja komplett in die Mitarbeitenden und in die Projekte gegangen. Und es kann halt nicht sein, dass wir mehr als die Bundesregierung für Meeresschutz ausgeben. Ne? Also das stehst du dann immer und denkst halt so, nee, das kannst du halt irgendwie sagen. Und das wird ja auch alles damit finanziert. Also jeder Einzelne, der uns supportet unsere Arbeit. Oder wir haben einen Sitz im DIN-Normausschuss der EU gehabt, wo wir dann halt auch Länderregelungen mit bestimmen können oder unseren Input geben können, warum das wichtig ist, jetzt ein Netz, was aus dem Wasser geholt wird, auch an Land zu transportieren. Ne? Manchmal so total blöde Regelungen, die gar keinen Sinn machen, aber wo das wichtig ist, dass jemand da sich mal zu meldet, der den Scheiß dann auch verarbeitet.
Aber weißt du, was ich eigentlich dann bewundernswertesten finde? Ihr hattet diesen Urlaub, diesen Tauchgang und dann gab es diese Idee und dann seid ihr innerhalb von 9 Jahren in der Position, wo ihr seid, dass ihr repräsentativ für die Fischerei in Europa auf der Bühne steht. Und ich finde, das zeigt einfach, dass wenn man so richtig intrinsisch motiviert ist und an eine Sache glaubt, egal wie klein das zu sein scheint am Anfang oder wie weit die Idee weg ist von dem eigentlichen Job, den man gerade ausführt, dass es immer Mittel und Wege gibt. Und jetzt ist es ja schon so, natürlich läuft das in meinen Augen, genau wie in deinen, komplett falsch, dass ihr da stehen müsst, das selber finanziert. Und es ist eine große Aufgabe, die ihr da habt. Aber es ist natürlich auch cool zu sehen, dass man dann doch eben als Individuum mit einer Mission und wahrscheinlich sehr viel Herzblut und Schweiß was bewegen kann am Ende des Tages.
Aber das ist halt das Gefühl, was man halt hat, ne? Also ich bin, als ich da weggegangen bin, habe ich auch ein Video gemacht, was ich irgendwie hochgeladen habe, wo ich halt wirklich so dachte, ich bin halt leer, weil was passiert, wenn ich bin Mutter, wir haben 3 Unternehmen gegründet, die alle nachhaltig aufgebaut sind, die alle auch nachhaltig weitergeführt werden sollen. Wir haben in Deutschland komplett angefangen zu produzieren. Wir produzieren mittlerweile auch in Portugal. Wir treffen alle Entscheidungen für die Umwelt, für die Mitarbeitenden. Und es ist super schwer. Aber was ist, wenn ich morgen umfall? Also wenn mein Input nicht mehr, also Benjamin und ich haben gerade so eine Aufstellung gemacht, wie viele Leute wir bei uns haben, für wie viele Leute welche Stellen besetzen. Und es gibt ja auch eine Entwicklung, wie die Leute arbeiten wollen. Flexible Arbeitsmodelle, Homeoffice. Das wollen wir alles geben und machen wir auch und sind auch mit allem immer mitgezogen. Aber bei einem vor allen Dingen mittelständischen kleinen Unternehmen, das zu finanzieren und zu koordinieren. Wenn ich jetzt morgen umfall, dann wird's Bracenet, also wir sind abgesichert natürlich, auch die Leute hier sind abgesichert, dass Benjamins Eltern das Unternehmen weiterleiten könnten und auch alle Zugänge haben. Aber das ist halt so, das kann halt nicht von mir selber abhängen. Dieser Druck ist halt einfach groß, dass ich mir oder wir uns immer wieder was Neues ausdenken. Das hilft natürlich auch und das macht uns auch unfassbar Spaß und ist mega spannend. Aber ich frage mich halt jeden Tag, vor allen Dingen, wenn ich dann von so einer Veranstaltung gehe, warum bin ich diejenige, die das entscheidet oder warum werde ich nicht dafür bezahlt? Also ich mache das ja auch gerne, aber wieso, also es würde ja nichts daran ändern, wenn ich mehr Geld dafür bekommen würde, aber dann könnte ich halt noch mehr Leute anleiten und noch mehr machen, weil ich mir das Gefühl habe, es passiert zu wenig und ich verstehe diese ganzen großen Prozesse in Unternehmen und auch in der Regierung, dass es nicht alles von heute auf morgen geht, aber ich sehe ja, was geht, wenn man das will und wenn man da reinkommt und wir haben ja vorher schon darüber geredet, dass wir den Podcast Ocean Crime hatten und wir haben alle Themen, die den Meeresschutz betreffen, besprochen da, die gar nicht mal nur mit dem Netz zu tun haben, aber die alle damit verbunden sind. Und das ist illegale Fischerei, das ist Sklaverei, das ist Tiefseebergbau. Da auch nochmal ein Tipp, Martin Webeler zu unterstützen von der IJF Foundation, mit dem ich wahnsinnig interessanten Austausch über den Tiefseebergbau habe, der uns alle betrifft, auch in dem, was wir wählen, was wir konsumieren, wie wir unser Haus bauen, welche Energien wir nutzen. Und das ist total toll, dass ich dieses Wissen habe und mich interessiert, es brennt. Ich habe da so einen Tunnel. Ich gucke mir dann auch wochenlang, studiere ich mir irgendwelche Solarzellen und gucke mir an, was da drin ist und wie die Energie gespeichert wird, wie die weitergegeben wird, wie grüne Energie überhaupt funktioniert und so. Aber das ist halt nicht, also warum ist es bei anderen Leuten nicht so? Das kann man natürlich nicht von irgendjemandem verlangen, der einen normalen Job hat oder der jetzt nicht auf einer Bühne steht und generell auch repräsentativ für Deutschland ist. Und es ist klar, dass die auch andere Themen, wenn du nicht, es gibt jetzt einen Meeresschutzbeauftragten, den Sebastian, der ist jetzt ja neu, erst seit ein paar Jahren dabei. Aber wieso macht er das alleine? Und warum, der braucht ein Team mit Leuten, die sich damit den ganzen Tag beschäftigen und die nicht nur jetzt mich natürlich, überhaupt nicht, aber die ganzen NGOs, die diese Arbeit machen, die sind alle privat finanziert von Leuten, die privat spenden, von Leuten, die sich ein Armband kaufen, von Leuten, die Bock haben, ihr Leben auf den Kopf zu stellen und ihren bestbezahlten Job aufgeben, um sich dann selbstständig zu machen und irgendwie am Existenzminimum zu leben und zu gucken, wie kommen wir über die Runden. Und deswegen ist es so wichtig, dass eigentlich alle, die müssen natürlich geprüft werden, das kann man jetzt auch nicht einfach so entscheiden, aber dass Projekte, die schon was bringen und auch Recycling-Systeme einfach gefördert werden und dass zum Beispiel auch in Unternehmen sowas wie eine Nachhaltigkeitsberatung einfach Pflicht ist, genauso wie es einen Datenschutzbeauftragten gibt, weil ich die ganzen Daten, die ich mir hier den ganzen Tag angucken muss, die ganzen Anwälte, die ich habe, die gucken, ob unsere AGB richtig geschrieben sind. Ich denke immer so, ich muss doch die Welt retten. Dafür muss es halt eigentlich in jedem Unternehmen jemanden geben und auch wenn die noch nicht die Schulung schlechthin haben, weil das ist einfach ein Learning by Doing, sich da überhaupt erstmal Leute hinsetzen, die sagen, nee, das können wir halt nicht mehr so machen. Da muss es eine Regelung für geben, dass man halt sagt, keine Ahnung, ab 10 Mitarbeitenden muss es einen Nachhaltigkeitsbeauftragten geben. Das muss ja nicht unbedingt sein, dass das der ein Vollzeitjob ist, weil das muss ja auch wieder jemand finanzieren, das ist schon klar. Und dass es eben auch gefördert wird, weil nur so kann man ja einen Umschwung machen, auch in einem Unternehmen. So.
Und vor allen Dingen, du hast es ja schon ein paar Mal gesagt, ihr produziert in Deutschland und mittlerweile auch in Portugal. Ihr seid super transparent mit dem, wo euer Geld herkommt, wo es hingeht, damit die Kreisläufe genau abgebildet werden. Ich habe auch mitbekommen, und das hast du jetzt auch ein paar Mal erzählt oder angerissen, dass ihr nicht mit allen Partnern zusammenarbeitet, die auf euch zukommen, sondern das muss auch total zu euch passen. Und ich würde vielleicht kurz zum Ende nochmal das Thema ansprechen, einfach versuchen, so ein bisschen Awareness zu schaffen in der Community zum Thema Greenwashing. Weil ich kann mir vorstellen, dass es viele Zuhörende gibt, mich wahrscheinlich eingeschlossen, die denken, man supportet was Gutes, weil was Gutes kommuniziert wird in der Werbung. Und wenn man dann sich aber anfängt, tiefer damit auseinanderzusetzen, merkt man auf einmal, ah ja, okay, Moment mal, das war jetzt vielleicht ja doch gar nicht so gut. Hast du da einen Tipp für uns, wie man sich da orientieren kann?
Ich glaube, es gibt halt nicht, es geht nicht ohne Effort und ohne sich selber damit auseinanderzusetzen. Und ich glaube, es macht halt schon Sinn, sich vielleicht eine Sache zu suchen und nicht versuchen, überall die Welt retten zu wollen und sich vor allen Dingen auch nicht schlecht zu fühlen, wenn man dann rausbekommt, Unternehmen XY macht das doch nicht so. Und ich glaube, dass es auch als Unternehmen super schwierig ist. Es gab ja auch speziell in den letzten Jahren so 1, 2, 3 Shitstürme, wo das Unternehmen generell nicht prinzipiell schlecht ist. Deswegen werde ich auch keine Namen nennen, aber wo man immer so ein bisschen gucken muss, machen die vielleicht auch schon viel richtig, lernen die aus ihren Fehlern und kann ich selber entscheiden und nicht über die Medien, möchte ich die weiter supporten und finde ich das gut und nehmen die vielleicht auch Stellung dazu oder versuchen die das irgendwie zu vertuschen und eben green zu waschen. Das muss man, glaube ich, immer selber entscheiden. Da kann dir auch kein Siegel dabei helfen. Es gibt so viele schöne Siegel hier in Deutschland. Ich werde wirklich jede Woche jetzt ist es ein bisschen weniger geworden, weil da auch viele von pleite gegangen sind, aber 3 Siegeln angefragt und soll zwischen 1.000 und 20.000 Euro im Jahr dafür zahlen, dass ich mir irgendwo ein Logo draufdrücke. Das ist ja manchmal auch schon EU-mäßig vorgegeben, Unternehmen zu unterstützen, die diese Siegel vergeben. Und die vergeben die dann wie Smarties. Und ich denke mir halt, nur damit ich jetzt mit dem Unternehmen zusammenarbeiten kann, ich verstehe deren Firmenpublicity, muss ich mir jetzt aber ein Gott-Zertifikat irgendwo hinklatschen. Und Gott, das ist schon ein gutes Siegel. Aber es macht halt keinen Sinn, wenn sich bei mir nicht mal jemand hier mit dem Arsch eigentlich einen Monat in die Werkstatt setzt und mal guckt, wo unsere Waren wirklich herkommen. Es müsste eine Prüfung, es müsste ein Gutachten geben, was sagt, dass es wirklich grün ist, was wir hier machen. Deswegen, ich bin immer ein Fan davon, kleine Unternehmen zu unterstützen oder kleine Initiativen oder Kampagnen, wo man wirklich sehen kann, was da passiert und auch die Leute präsentiert werden, die da mitmachen und vor allen Dingen auch die Ketten bekannt sind, wo das herkommt. Wir haben zum Beispiel im letzten Jahr, ist jetzt nicht Bracelet, aber wir haben ein nachhaltiges Katzenstreu gegründet, das platziere ich hier mal ganz kurz, Katzenstreu, weil wir haben eine Katze und das ist aus Bracelet raus entstanden, aus einer Kooperation damals mit Fressnapf und das ist dann backen geblieben und wir haben es dann umgesetzt. Und es ist halt, wenn man alles richtig machen will von Anfang an, jeden einzelnen Schritt nachhaltig machen will. Wir haben das Unternehmen jetzt ganz anders aufgebaut, als wir Bracelet aufgebaut haben, wirklich von Anfang an. Wir haben alle Lieferanten, Zulieferer auf die Webseite gepackt, mit Adresse. Das macht kein Mensch normalerweise, weil du deine Quellen nicht preisgeben willst oder so. Wir haben alle auf die Webseite gepackt, mit Webseite, mit Direktlink, dass du da sofort selber bestellen kannst und alles selber nachmachen kannst. Es gibt einen trackbaren Code auf der Webseite, und es ist auch relativ transparent, wenn jemand fragt, wieso kostet das so und so viel Geld, möchte ich dafür nicht ausgeben. Und du dann aber sagst, ja, es kostet aber halt, weil wir eine kleine Auflage haben, was privat finanziert haben und weil da kein Riesenhandel dahinter ist. Helft uns doch mal dabei, das in Handel zu drücken, dann kriegt ihr auch bessere Preise. Und genau, das ist halt, du musst halt, wenn du das halt neu aufbaust, am besten gleich ganz viel von Anfang an richtig machen, aber trotzdem natürlich kostenbewusst sein. Und es ist klar, ich höre jetzt auch immer wieder, ich hatte vorgestern eine Unterhaltung gehört mit, ja, bei der großen NGO, da will ich kein Geld mehr hingeben, weil es ist ja ein Riesenunternehmen. Klar, wir waren mittlerweile auch viel, viel größer. Wir waren zwischenzeitlich 36 Leute. Natürlich finanzierst du das Team mit. Und muss dann auch im Einzelfall selber überlegen, supporte ich das Unternehmen und finde ich generell deren Arbeit gut, weil du schließt ja auch mit einer NGO im Zweifel nicht nur ein Abo ab, weil klar gibt's da Leute, die auch das Büro putzen oder so oder die Kaffee besorgen oder Klopapier einkaufen, was du dann natürlich mitfinanzierst. Das muss man immer im Einzelfall entscheiden. Ich kann nur empfehlen, sich ein Projekt rauszusuchen, vielleicht mit den Leuten, die man cool findet, wo man auch sagt, okay, da möchte ich vielleicht auch einen nicht unwesentlichen Teil meines Geldes hin investieren. Und sprich einfach mal mit denen bei einer Messe. Und da meine ich jetzt auch nicht jemanden, der draußen mir ein Abo verkauft, sondern jemanden, der das irgendwie mit gegründet hat oder der da was zu sagen hat. Und beschäftige mich damit, was die machen und vielleicht auch was für Projekte, die vor Ort unterstützen. Was ich immer wichtig finde, ist, wenn das Projekte sind, die auch in anderen Ländern Projekte unterstützen oder NGOs, dass die Local Community supported wird und man nicht als reiche, privilegierte, weiße Person in ein Land kommt und sagt, ich räume jetzt hier auf und ich mache jetzt hier auf Sansibar die Strände sauber. Sondern, dass man halt Projekte vor Ort fördert, das kann ich sagen, das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Das muss auch kontrolliert werden auf jeden Fall, dass das Geld auch dann da reingeht. Aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp. Und dann kann man da nicht viel falsch machen, weil wer nicht fragt, bleibt dumm, wenn man erfährt immer mehr darüber. Und wenn man dann sich doch irgendwann nochmal entscheidet und sagt, ah, die gefallen mir nicht mehr oder die haben sich verändert oder die Aktion, die jetzt haben, finde ich nicht gut, dann kann man ja auch Feedback geben. Also wir machen ja auch Sachen und Kundinnen geben uns eine Rückmeldung, sagen, oh, das Produkt verstehe ich jetzt irgendwie nicht oder weiß ich nicht. Oder ich hätte gern lieber das und das oder warum produziert ihr das nicht so? Das nehmen wir uns schon immer sehr, sehr zu Herzen und gucken uns das immer im Detail an. Und ich glaube, so kann man auch im Austausch gehen, vor allem natürlich mit kleineren Unternehmen, weil da auch immer ein Ansprechpartner dann ist. Ja.
Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, warum es so unfassbar wichtig ist, dass es so dann doch noch junge Unternehmen wie euch auch gibt, die die Möglichkeit haben, von Anfang an zu lernen und einen ganz anderen Status quo haben bei Beginn in puncto Nachhaltigkeit, weil es dann doch, glaube ich, bei so riesigen Unternehmen, die es seit, weiß ich nicht, wie vielen Generationen gibt, dann einfach immer, immer schwieriger wird, gerade wenn die irgendwie an der Börse sind und es da halt rein um die Wirtschaftlichkeit geht.
Aber da will ich nochmal ganz kurz einhaken, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ich habe ja vorhin gesagt, wir machen jetzt Sitze für Airlines unter anderem. Das sind auch alles Unternehmen, die an der Börse sind, die riesengroß sind, die es seit 500.000 Jahren gibt. Es muss ja nicht nur deine finanzielle Spende sein, sondern das ist ja auch der Effort. Also jedes Projekt, was wir umgesetzt haben, sei es die Uhr mit Oris, jetzt diese Tischplatten mit Hurtigruten, Lanyards oder mit dem Super Bowl oder mit den LA Lakers, das ist immer eine Person im Unternehmen, die Bock hat, dass das Projekt zustande kommt, die vielleicht ein paar mehr Überstunden dafür macht oder sich dafür intern einsetzt und das durchboxt, damit eine Veränderung stattfindet. Und jedes Unternehmen, ob die Rasenmäher herstellt oder ob die Öl irgendwo abpumpt, kann was Nachhaltiges machen. Und dann zu sagen, mit denen arbeiten wir nicht zusammen, weil die vielleicht Ölproduzent oder Öllieferant sind, ist falsch. Und da bin ich ganz fest von überzeugt. Es gibt Unternehmen, mit denen sollte man nicht zusammenarbeiten, definitiv. Da will ich jetzt nichts, will ich mich jetzt nicht, gibt's definitiv. Das muss man nicht supporten, aber vor allen Dingen, die wollen ja meistens trotzdem irgendwas machen. Und ob man das dann nach außen hin kommuniziert, muss man dann überlegen. Manchmal machen wir das dann nicht, aber wir wollen denen dann trotzdem, wollen denen nicht erlauben, uns als Greenwashing zu nutzen und nach außen zu kommunizieren. Aber wenn die wirklich was machen wollen oder auch Geld loswerden wollen, Projekte zu supporten, auch nicht nur uns, sondern auch unsere Partnerin, bitte, los geht's. Dann pack es wenigstens in Projekte, wo es halt irgendwie Sinn macht. Deswegen jedes Unternehmen, in dem ihr arbeitet, jeder, der jetzt hier zuhört und sagt, ich habe vielleicht auch finanziell nicht die Mittel, jetzt irgendwie ständig zu supporten und so 10 Euro im Monat, weiß ich jetzt nicht, ob das was bringt. gründet selber ein Nachhaltigkeitsteam oder schiebt, wenn ihr keine Zeit habt auch, weil ihr beschäftigt seid oder das auch nicht vom Mental Load her könnt, leitet solche Sachen einfach mal weiter an die richtige Stelle im Unternehmen, damit es überhaupt erstmal gesehen und ein Gehör findet, auch wenn ihr es nicht selber macht. Das ist der erste Schritt und damit beginnt das alles und es müssen jetzt alle, weil die ESGs, SDGs, wie auch immer sie heißen, im Unternehmen bis 2030, auch wenn die teilweise wieder hinfällig sind, umgesetzt werden müssen. Deswegen ist jetzt ein guter Zeitpunkt, was zu machen.
Und ich glaube, man sieht mit genug Commitment, so wie ihr das an den Tag gelegt habt, was daraus werden kann. Deswegen danke schon mal an dieser Stelle für die ganzen Insights, die du mit uns geteilt hast. Zum Ende würde ich dir gerne 3 schnelle Fragen stellen, die du in, wenn es geht, einem Satz beantworten kannst.
Ja, fällt mir schwer, ich versuch's.
Erstens, kannst du einmal beschreiben, wie aus dem Geisternetz am Ende ein Bracenet wird?
Geisternetz in Stränge schneiden, Knoten ablöten, einkleben, fertig.
Was war eure härteste Challenge seit Beginn von Bracenet?
Meine härteste Challenge war zu Corona-Beginn eine große Kooperation, die wir gemacht haben, wo wir in Vorkasse gegangen sind, die uns fast das Genick gebrochen hat.
Okay. Dein schönster Moment bei Bracenet seit Gründung?
Als ich jetzt zum Euromainz gegangen bin und ich morgens total aufgeregt war und mein Kind mich angeguckt hat und gesagt hat, Mama, du schaffst das für die Meere. Und der ist 3,5 und hat mit mir den ganzen Urlaub den Strand aufgeräumt. Also da merkt man, es bringt was und man macht da schon viel richtig für die nächste Generation.
Auf jeden Fall. Vielen Dank, Madeleine. Danke, dass du heute bei uns warst.
Danke dir.
So, das waren Madeleine und ich habe heute so viel gelernt. Also einmal natürlich die ganzen Herausforderungen, die bei der Entsorgung von Fischernetzen auftreten und die vielen Hürden, die damit verbunden sind. Und natürlich auch wieder, dass es unfassbar wichtig ist, diese Probleme anzugehen. Ich finde es absolut faszinierend, wie sehr Madeleine und Benjamin von Anfang an von ihrer Idee überzeugt sind und mit welcher Leidenschaft sie Bracenet aufgebaut haben, ohne dass sie vorher in diesem Fach irgendwie Vorkenntnisse hatten. Es macht aber natürlich auch ein bisschen nachdenklich, dass sich Unternehmen wie Bracenet und Menschen wie Madeleine von der Regierung alleingelassen fühlen. Was sie bisher mit Bracenet erreicht haben, zeigt dann aber auch wieder, dass auch wir mit Entschlossenheit und einem klaren Ziel wirklich etwas bewegen können. Nicht nur für unsere Ozeane, sondern auch für die gesamte Umwelt. Also, danke, dass ihr dabei wart und bis zur nächsten Folge von Good Friends and Great Adventures. Wenn euch der Podcast gefallen hat, abonniert ihn gerne, hinterlasst einen Kommentar und teilt die Folge gerne mit euren Freundinnen und Freunden. Das hilft uns wirklich weiter nach vorne zu kommen. See you soon. Entweder auf einem der Screenings der International Ocean Film Tour oder direkt im Meer. Bis dahin. Ciao.